Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen zurück hier bei uns bei Eine Halbzeit HSV. Endlich in 2026 angekommen. Kurzer Einschub, wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und freuen uns, dass ihr wieder hier seid. Und genauso freue ich mich jetzt auf meinen Podcast-Partner, der von sich sagt, er kennt kein Sturmtief Elli, er kennt nur das Sturmtief beim HSV. Und damit, moin Ben, willkommen in 2026 bei einer Halbzeit HSV.
Moin Tim, schön dich wieder zu hören. Ja, wilde Winterwochen liegen hinter uns. Luke Littler ist als Trainer von Manchester United freigestellt worden. Boom Amorim hat die finale Staffel von Stranger Things überlebt und Steve Harrington hat die Darts-WM gewonnen. So erinnere ich das zumindest. Und ja, auch der ruhigste und normalste Verein Deutschlands und der Welt ist natürlich nicht so ruhig geblieben, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten. Und ja, gehen wir da direkt rein, würde ich sagen. Stefan Kunz ist nicht mehr Sportvorstand des HSV. Das hört ihr bei uns natürlich nicht zum ersten Mal. Wir dokumentieren das hier trotzdem. Der HSV hat am Morgen des 2. Januar, also praktisch zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach den Feiertagen, per Pressemitteilung verkündet, dass Kunz aufgrund von, Zitat, persönlichen familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 gebeten hat, Zitat Ende. Und der Aufsichtsrat, der klassischerweise die Vorstände bestellt hat, dieser Bitte dann entsprochen. Für alle, die jetzt nicht wirklich zum innersten Kreis vom HSV gehören, kam diese Nachricht komplett überraschend. Auch die ansonsten gut informierten Hamburger Medien konnten da, zumindest war das meine Wahrnehmung, nur noch reagieren. Und das, wie ich finde, ansonsten schon leicht überstrapaziert, da man an dieser Stelle doch vollkommen angemessene Wort Paukenschlag in ihre Zeilen schreiben. Mhm. Persönliche, familiäre Gründe. Kunz sagt in demselben Statement des HSV, dass es manchmal wichtigere Dinge gibt als Fußball. Und ich denke, dass uns vor diesem Hintergrund auch nicht zusteht, die Entscheidung zu bewerten oder irgendwelche Spekulationen darüber anzustellen, was Kunz konkret dazu bewogen hat. Über ihre Folgen sprechen wir aber natürlich trotzdem, denn es steht jetzt fest, dass der HSV ohne Kunz nach der Winterpause ein anderer sein wird als vor der Winterpause. Kunz war seit Mai 2024 das prominente Gesicht des Vereins. Er ist derjenige gewesen, der Manny Polzin Ende 2024 das Vertrauen geschenkt hat und damit den Aufstiegstrainer ans Ruder gestellt hat. Ohne ihn wäre wahrscheinlich auch ein Davy Selke nie zum HSV gekommen und ohne Selkes Tore wäre der HSV vermutlich nicht aufgestiegen. Ja. Auch wenn ich natürlich jetzt nicht bewerten kann, du vermutlich auch nicht, wie groß Kunz Beitrag an einzelnen Personalentscheidungen in der Vergangenheit gewesen ist, habe ich doch den Eindruck, dass er ein gewisses Gespür dafür hatte, zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Leute zu setzen und auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam zu sagen und zu tun. Er hat die Leistung des Teams jetzt nicht immer blindlings verteidigt. Auf der anderen Seite hat er auch Ruhe ausgestrahlt, wenn das notwendig war. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Endphase der vergangenen Saison, als er wieder näher an die Mannschaft rangerückt ist, auch so eine gewisse Gelassenheit ausgestrahlt hat, gesagt hat, okay, diese Krisen, die kommen einfach mal, die kommen nie im Berufsleben, hat er gesagt. Also er hat es gar nicht so auf diesen Fußballer-Kontext fokussiert. Und ja, kurzum, wir haben vor der Winterpause festgestellt, Tim, dass der HSV ohne ganz handfestes Problem dasteht. Glaubst du, dass der Abschied von Stefan Kunz das Potenzial hat, beim HSV zum Problem zu werden? Beziehungsweise was müsste in deinen Augen getan werden, damit es nicht wird? Aktuell ist die Stelle des Sportvorstands ja vakant.
Ich glaube nicht, dass es so ein Riesenproblem wird. Also ich möchte die Leistung von dem Stefan Kunz nicht runterreden. Aber ich glaube, es wird eine Sache fehlen. Und das ist einfach diese Ruhe und du hast es richtig gesagt, diese Resilienz, was Entscheidungen betrifft, und auch das auszuhalten. Ich kenne jetzt den Erik Hoover in der Hinsicht nicht, der auch eher auf der wirtschaftlichen Seite beim HSV, was das betrifft, zu Hause ist. Aber wenn wir jetzt gerade auf das Transferthema gucken, dann ist es ja schon so, dass Stefan Kunz da auf jeden Fall mit seine Finger im Spiel hatte bei den meisten Entscheidungen. Das ist aber auch viel die Arbeit von Klaus Koster und von seinem Team ist. Und die sind ja weiterhin da. Also glaube ich jetzt nicht, dass es der Transferphase schaden wird. Ich glaube, es wird dem HSV vor allem zu Problem werden, dass er menschlich so ein bisschen was verliert. Nach außen, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist in meinen Augen so das größere Ding, was hier verloren geht, ehrlicherweise. Und um auf deine zweite Frage zu kommen, was müsste passieren? Ja, eigentlich genau das, was jetzt gerade passiert, ehrlicherweise, dass man ruhig bleibt. Ich habe das Gefühl, dass alle im Umfeld, so gut es geht, vielleicht sich auch ein bisschen zwingen, die Ruhe nach außen zu verkörpern und zu bewahren, aber es auf jeden Fall machen. Ruhe bewahren, weitermachen und jetzt nicht überstürzt einen Nachfolger holen, sondern wirklich gucken, wer passt. Erik Hoover war ja jetzt auch bei, ich spoiler schon mal, Damien Downs, das ist jetzt auch wahrscheinlich aber auch kein großer Spoiler, über den wir gleich noch reden werden, mit auf dem Foto, hat also diese Kunstrolle da direkt übernommen. Und ich glaube, dass Erik Hoover in der Lage ist, zumindest bis Sommer diesen Verein alleine zu führen, und wie es dann weitergeht, wird man sehen. Und auf der sportlichen Seite, ich bin großer Fan mittlerweile von der Arbeit von Klaus Koster, und das hätte ich vor 2 Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich den Satz hier jetzt mal öffentlichkeitswirksam sage, aber so ist es nun mal. Und ja, deswegen, ich glaube, wenn man einfach ruhig jetzt agiert und irgendwie jemanden findet, wahrscheinlich wird es Klaus Koster sein, ich vermute nicht, dass es Erik Hoover sein wird, der sich ans Sky-Mikro stellen wird, der diese Kunstrolle, was dieses Mikrofon sprechen, dieses Interviews geben, verkörpert, dann wird das, glaube ich, bis zum Sommer zumindest nicht so ein Riesenproblem. Danach sollte man schon eine Lösung finden, ehrlicherweise.
Nach Angaben von Bild gibt es da jetzt zwei mögliche Szenarien. Wie akut die sind, wissen wir nicht. Ob das jetzt für den Winter noch ein Thema ist oder für das Frühjahr oder wie du jetzt auch vorschlagen würdest für den Sommer. Ich skizziere die vielleicht einmal kurz, also auch unter Berufung auf Bild. Klaus Koster wird Sportvorstand, das hast du gerade schon ein bisschen lanciert. Und Hoover nimmt einen ja sogenannten Gesamtvorstand, den es beim HSV momentan in der Form gar nicht gibt, zuletzt 2020 gab. Und zusätzlich sucht man noch einen dritten externen Kandidaten, dann entweder als Sportdirektor oder eben als Finanzvorstand offensichtlich. Das zweite Szenario, man sucht direkt einen neuen Sportvorstand. Und Bild will da auch schon Kandidaten kennen, unter anderem Oliver Bierhoff, einer der Ex-Teamkollegen von Kunz und auch einer der Europameister von damals. Dann Fabio Wohlgemuth vom VfB Stuttgart, der da auch jetzt noch Sportvorstand ist. Finde ich ziemlich wild, dass dieser Name da kursiert. Und auch ein bisschen wild, Jonas Bold, unser ehemaliger Sportvorstand, der nach wie vor keinen neuen Job übernommen hat, immer wieder kommuniziert hat, dass er dem HSV nach wie vor wohlgesonnen ist. Und ja, der damals so ein bisschen darüber gestolpert ist, dass er, glaube ich, an Tim Walter sehr lange festgehalten hat. Nochmal kurz gefragt, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, aber welches Modell wäre dein favorisiertes Modell?
Du willst Bold, ne? Jetzt mal ganz frech zurückgefragt erstmal.
Ich könnte mir das gut vorstellen, sagen wir es mal so. Also mir hat das schon gefallen, wie er damals eine Einheit gestiftet hat beim HSV, die es dann da auch eine Zeit lang nicht gegeben hat. Er hat so eine, ja, hanseatische Mir San Mir-Stimmung fast beim HSV etabliert, die auch nicht alle gut fanden, auch zu Recht nicht. Die aber, finde ich, dafür gesorgt hat, dass der HSV sich nach außen anders präsentieren konnte. Und er hat auch in gewissen kritischen Situationen, ich sehe jetzt mal die Stichwörter Bushaltestelle, Dompe, hat er wirklich eine Kommunikation nach außen gefahren, die wirklich gut war. Ne? Also man hat dann da irgendwann nichts mehr gehört. Das hat er auch sehr gut abmoderiert, fand ich. Und da auch eine Form von Stärke gezeigt, die ich meinem Sportvorstand auch gerne sehe. Man muss sagen, wenn man jetzt sich diese Rolle des Sportvorstands für alle 18 Bundesligisten mal anguckt, dann werden die auch sehr unterschiedlich interpretiert. Ne? Es gibt einige, die treten in der Öffentlichkeit auf, bei denen weiß man auch, okay, die sind sehr direkt an der Kaderplanung beteiligt. Und dann gibt es auch welche, die haben eher diese eher repräsentierende Funktion, würde ich sagen. Die kommen dann vielleicht irgendwie mal vor, wenn es gerade mal richtig scheiße läuft oder wenn es auch mal sehr gut läuft, dann müssen die was sagen. Und Jonas Bolt war ja auch immer sehr präsent, hat auch bei Sky immer viele Sachen gesagt, hat auch Dinge mal zugespitzt und ist ja auch in den HSV eingetreten. Er soll nach wie vor Mitglied sein. Ich weiß, es ist dann noch eine Rückkehr, das ist nicht immer populär. Ich weiß, du hast da auch eine Meinung zu, die wir wahrscheinlich gleich hören werden. Aber
Ja.
ich würde Jonas Bolt zumindest, also ich würde mich nicht ärgern oder nicht denken, oh Gott, was ist das denn, wenn der jetzt wieder zurückkommt? Mal so gesagt vielleicht.
Ja, was ich dir gebe, ist das mit dieser Wagenburg-Mentalität. Auch das Thema Mario Vuschkovic. Muss man ihn ja auch sehr loben. Ich weiß nicht, ob du über die Feiertage die NDR-Doku zu Vuschkovic gesehen hast.
Nee, noch nicht.
Dann spoilere ich dich jetzt und die Leute, die es nicht gesehen haben, aber es ist nur ein Zitat, da sagt der, ich glaube, von der NADA ist es der Mann, der sagt, er war selber überrascht, wie sehr der Verein hinter diesem Spieler stand und dass es ungewöhnlich sei. Und das würde ich auch Jonas Bolt geben. Wo er mir ehrlicherweise, wo ich so ein bisschen mich an ihm verbrannt habe, ist, es waren eigentlich alle seine Trainerentscheidungen, weil ich persönlich mit keiner seiner Trainerentscheidungen warm geworden bin, weil du hast es gesagt, er hat relativ schnell Daniel Thune rausgeschmissen, was ich persönlich unpopulär fand. Er hat, oder was mir nicht gefallen hat, unpopulär ist vielleicht das falsche Wort, er hat dann Tim Walter eingeführt, fand ich erstmal okay, hat dann aber auch, du sagst es schon, zu lange an ihm festgehalten. Da bin ich, das ist ganz stark meine Meinung, und hat dann auch sich vielleicht auch zu sehr von den Medien dahin leiten lassen oder von den Fans, Steffen Baumgart einzustellen, obwohl der Steffen Baumgart, und ich halte Steffen Baumgart für einen großartigen Trainer, aber er hat, sein Fußball hat nicht zu diesem Kader gepasst. Und daran ist Steffen Baumgart gescheitert und daran ist dann auch Jonas Beuth gescheitert. Und Stefan Kuntz, muss man sagen, hatte einen sehr guten Track Record bei seinen Trainerentscheidungen, alle, die er getroffen hat. Bisher, ehrlicherweise. Und ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Meine Oma hat immer gesagt, aufgewärmt schmeckt nur Suppe. Und deswegen weiß ich nicht. Es wäre nicht meine liebste Option. Du hast ja nach der liebsten gefragt, dann will ich es dir jetzt auch endlich beantworten. Das wäre tatsächlich die Costa-Lösung. Ich fände es charmant, wenn man aus dem Internen das so raus, so weiter hochzieht, dass man den Klaus Costa zum Sportdirektor macht. Das hat er sich, Sportvorstand, Sportdirektor ist er ja schon. Das hat er sich durch seine Arbeit, finde ich, verdient, dass man dann, keine Ahnung, den Chef der Scouting-Abteilung als Sportdirektor hochzieht und so weiter, also so nachbesetzt, mehr oder weniger. Das fände ich gut. Ich finde, Erik Huber hat es sich verdient, mit seiner Arbeit ein Alleinvorstand zu sein. Und dann holt man noch jemanden, du hast es gesagt, wahrscheinlich als Finanzvorstand rein, der dann auch medial keine Unruhe reinbringt. Weil wenn wir jetzt einen Sportvorstand reinholen, und es ist am Ende, ich skizziere jetzt mal ein Horrorszenario, ein Felix M-Punkt, der gerade in Aschaffenburg rumrennt, rede jetzt natürlich von Felix Magath, dann wissen wir alle, was im Volkspark los ist am nächsten Tag medial. So, und über die Costa-Huber-Lösung hätte man, finde ich, beides. Man hätte Leute, die kompetent sind in dem, was sie tun, und man hätte keinen medialen Knall. Weil das wäre wahrscheinlich so eine Eintagesnachricht bei Bild, Abendblatt und Co. Und danach würde da keiner mehr drüber sprechen, oder wie siehst du das?
Ja, sicher, man stelle sich vor, jetzt kommt Bierhoff. Das wäre die ganze Woche.
Ja.
Und ich muss sagen, auch dafür hätte ich gewisse Sympathien. Ich weiß, das teilst du auch nicht mit mir, aber ich finde, er würde so einen gewissen Effekt mit sich bringen, den Stefan Kuntz auch mit sich gebracht hat, weil er ist jemand, den man Fußball Deutschland sehr gut kennt. Das war Stefan Kuntz auch. Er ist jemand, der sich als Fußballer auf jeden Fall verdient gemacht hat. Er ist jemand, der auch als Funktionär Höhen, aber auch Tiefen erlebt hat. Ne? Gerade beim DFB ist Bierhoff ja auch nicht alles gelungen, um das mal so zu formulieren. Und er ist jemand, der bestimmt auch auf einem Transfermarkt so ein gewisses Standing hätte. Name-Dropping und so weiter, das spielt nach wie vor, denke ich, eine Rolle. Und der sicherlich auch aus seiner Erfahrung als ja, DFB-Funktionär auch immer noch viele Leute kennt. Ich sehe es aber genauso wie du. Ich glaube, es würde wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der Saison jetzt auch eine Unruhe reinbringen, bei der man nicht weiß, in welche Richtung entwickelt sich das. Und wenn man so einen internen Übergang geschickt hinbekommt, dann würde ich sagen, ist das vielleicht die geschickteste Lösung. Auf der anderen Seite, diese Umstrukturierung, dann wieder einen Gesamtvorstand zu etablieren, hat natürlich auch das Potenzial, dann vielleicht Unruhe reinzubringen. Und ja. Wir lassen uns überraschen. Dem HSV fehlt jetzt das Standing von Stefan Kuntz vielleicht so ein bisschen auf dem Transfermarkt und das pünktlich zum Winterwechselfenster. Aber so ganz sind Hopfen und Malz nicht verloren. Einen ersten Neuzugang haben wir dennoch und den hast du dir genauer angesehen, Tim.
Ja, und man hat es auch geschafft, die Rivalen aus der anderen Hansestadt auszustechen dabei. Liebe Grüße nach Bremen an der Stelle. Wir reden jetzt nämlich über Damien Downs. Hört schon mal zu. Das ist nämlich der Stürmer, den ihr unbedingt haben wollt und der euch im Derby dann drei Tore reinwürgen wird am Ende der Saison. So, Damien Downs. Der kurze Ausflug nach Bremen ist beendet. Genau. Was gibt es über Damien Downs zu sagen? Damien Downs kommt oder ist gekommen. Er ist ja jetzt schon da per Leihe bis Saisonende. Man hat auch eine Kaufoption, die ist aber sehr hoch angesetzt, finde ich, für einen Aufsteiger, ehrlicherweise. Irgendwo zwischen 9 und 10 soll der Basispreis liegen, je nachdem, wem man medial glauben mag. Und das kann bis mit Boni auch im, kann es ja so sagen, im schlimmsten Fall auf 12 Millionen ansteigen, die man dann an, und das muss man hier auch erwähnen, seinen aktuellen Club, das ist der FC Southampton aus der zweiten englischen Liga, Absteiger aus der Vorsaison, zahlen müsste. Damien Downes, wer sich jetzt in den letzten Tagen nicht mit ihm befasst hat, aber sagt, Moment mal, der Name kommt mir bekannt vor, ja, wechselte vor der Saison für 8 Millionen aus Köln vom FC auf die Insel zu Southampton. Konnte dort aber keinen Fuß fassen, hat 14 Spiele gemacht, aber großteils von der Bank. Hat er halt auch das Problem, dass mit Adam Armstrong, ein Dauerbrenner der letzten Jahre bei Southampton, vor ihm gesetzt ist auf einen neuen. Und er musste dadurch auch teilweise als Außenbahnstürmer spielen. Ist aber Fußballfans in Deutschland vielleicht noch für sein, ich würde schon sagen, gutes Jahr 2024, 2025 in der zweiten Bundesliga in Köln in Erinnerung. Hat 29 Spiele gemacht, davon auch viele in der Startelf. Hat 10 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Also es kann sich schon sehen lassen. 10 Tore von ihm in der Rückrunde würden wir alle sofort nehmen, glaube ich. Was gibt es sonst vielleicht Soft-Faktoren über ihn zu sagen, warum dieser Wechsel vielleicht A, zustande kam und B, auch der HSV daran Interesse hat, ist natürlich, Damien Downes ist zwar US-Amerikaner vom Staatspass her, aber ist geboren in Werneck, in der Nähe von Schweinfurt. Ist also in Deutschland aufgewachsen, spricht fließend Deutsch, ist über Schweinfurt und Ingolstadt damals seit der U17 bei Köln dann gelandet, hat vor 2 Jahren bei den Profis debütiert. Und dadurch, dass er US-Amerikaner ist, will er unbedingt jetzt zur Heim-WM im Sommer und wollte deswegen eine Veränderung und deswegen kam dann jetzt der Schritt nach Deutschland, weil Downes erhofft sich jetzt natürlich von diesem Wechsel, dass er viel Spielzeit sammelt. Das erhoffen wir beide, denke ich mal, machen wir jetzt auch kein Geheimnis draus, uns auch, dass Downes die Lösung sein kann auf Sturm. Reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Und einfach, dass er sich für die WM empfiehlt und das könnte für den HSV dann auch gut sein, weil selbst wenn man merkt, okay, wir können uns es hier nicht nachhaltig leisten, diese 9 Millionen in ihn zu investieren und dann nichts wieder rauszukriegen. Schaffst du es vielleicht durch eine gute Bundesliga-Halbserie plus eventuell dann noch eine gute WM, eventuell, man darf ja träumen, ihn dann für gewinnbringend weiter zu verkaufen. So ähnliche Modelle sehen wir aktuell immer wieder im modernen Fußball bei kleineren Vereinen. Und der HSV scheint hier so ein Modell auch anzupeilen, was man ja auch schon mit einem Fabio Vieira sich zumindest wahrscheinlich gedacht hat bei der Leihe. Ob das so aufgehen wird, da reden wir in ein paar Monaten drüber. Wenn man jetzt noch so ein bisschen was über Downes sagen möchte, so körperlich bei Damien Downes, dann ist es das, oder auf dem Platz, dann ist es, er ist technisch stark am Ball. Er verfügt über einen wirklich guten Abschluss. Ich habe mir mal alle seine Tore aus dem Köln-Jahr angeguckt. Da sind echt 2, 3 für einen Stürmer unfassbar filigran geschossene Tore dabei. Ist generell auch sehr gut am Ball, technisch für seine Größe. Er ist 1,92 Meter, dadurch ist er trotzdem körperlich präsent. Was in Köln aufgefallen ist, ist auch so ein bisschen, er lässt sich immer auch mal wieder auf die Außenbahn fallen, weil er dafür die Fähigkeiten hat. Und von wem kennen wir das richtig? Von Ransford Königsdörfer, scheint ihm also auch da ein bisschen ähnlich zu sein. Hat das Tempo und die Fähigkeiten für Tiefenläufe auch eine Sache, die der HSV macht und noch mehr machen muss und möchte. Das hat Merlin Polzin jetzt auch auf der PK vor dem Freiburg-Spiel gesagt. Und er hat halt dieses Neuner-Gen, dieses, der steht oft richtig. Das ist die eine große Sache, die ich bei Königsdörfer dieses Jahr sehr vermisse. Dieses im richtigen Moment loszulaufen, im richtigen Moment da zu sein, das hat Damien Downes einfach. Natürlich hat er aber auch Schwächen. Ist nicht überraschend, jeder Mensch hat irgendwo Schwächen und auch jeder Fußballer. Erstmal ist er kein klassischer Wandspieler à la Robert Glatzel, à la Yusuf Paulsen. Das heißt, das darf man von ihm nicht erwarten. Also Wandspieler, dass er mit dem Rücken zum Tor angespielt wird und einen Ball festmacht. Er ist ein solider Kopfballspieler, aber kein überragender. Also es ist jetzt kein Kopfballmonster. Und sein, glaube ich, größtes Manko auf dem Platz ist, er hat jetzt die Arbeitsbereitschaft von einem Jean-Luc Dompé, wenn es ums Pressing geht. Also die ist jetzt nicht so wirklich da gewesen in Köln. Gerade wenn man das mit Tim Lemperle vergleicht, die beiden haben ähnlich viel Spielzeit gehabt und Lemperle hatte, glaube ich, fast 100 Sprints mehr in der gesamten Saison. Das ist schon extrem viel. Gegen den Ball, aber das wird der HSV in ihn irgendwie reinkriegen müssen, weil das ist für das System von Merlin Polzin unabdinglich. Und natürlich der Soft-Faktor, er hat jetzt wenig Spielpraxis und hat auch kein Tor geschossen in Southampton, nur eine Vorlage. Also man muss auch erstmal gucken, der Junge reißt jetzt natürlich nicht mit einer breiten Brust an. Das ist jetzt nicht wie, ich vergleiche es jetzt mal mit Frankfurt, mit Ebnu Talib, die jetzt den Top-Torjäger der zweiten Liga geholt haben, der da mit so einer breiten Brust ankommt. Und da muss man natürlich gucken, ob man den Jungen vielleicht erstmal aufbauen muss, ein bisschen behutsam. Aber jetzt interessiert mich mal, Bent, hast du dich sehr gefreut über Damien Downes oder bist du eher skeptisch?
Also ich finde es erstmal gut, dass die sportlich führenden Spieler holen konnte, den man ja dem Vernehmen nach auch schon etwas länger auf dem Zettel hatte und der, wenn es jetzt keine Bluffs gewesen sein sollen, ja auch von anderen Vereinen umworben worden ist. Und ja, du hast das Sturmtief schon angesprochen, dass beim HSV noch schlimmer und größer ist als Sturmtief Elli. Ich muss gestehen, dass ich einfach froh bin, dass da jetzt noch eine zusätzliche Option da ist. Dass mir jetzt Daun zu Zweitliga-Zeiten als absoluter Leistungsträger in Köln aufgefallen ist, kann ich nicht behaupten. Seine Ausbeute ist in der wohlgemerkt zweiten englischen Liga, hast du angesprochen, jetzt sicherlich auch nicht überragend gewesen. Auf der anderen Seite hat er diesen Sprung nach England vor der Saison gemacht. Und die schauen da, denke ich, schon auch genauer hin, wen sie aus der Farmers League oder eigentlich ist es ja die Klein Farmers League gewesen,
Ja.
da zu sich holen. Und er wirkt, finde ich, so wie er sich jetzt auch auf den Social-Kanälen des HSV präsentiert hat, echt sympathisch und gut drauf und eigentlich auch nicht so, als würde er jetzt irgendwie mit schlechten Gedanken kommen, weil es jetzt in Southampton vielleicht nicht so lief. Und ich will diese Fragen um Stürmerprofil, Spielerprofil vielleicht auch einfach erstmal ein bisschen offen lassen und erst nach ein paar Spielen bewerten, ob Downs einer ist, der hilft. Denn bei Königsdörfer haben viele auch gesagt, vor der Saison viele, ich nicht, aber viele haben gesagt, dass er der passendste und beste Stürmer für die neuen Ideen des HSV-Fußballs ist und das hat sich in meinen Augen bislang auch nicht bewahrheitet. Deswegen auch hier gilt vielleicht erstmal, dass die Wahrheit auch für Downs auf dem Platz liegt. Und ich sehe schon das Potenzial, dass er eine Verstärkung sein kann und vielleicht sogar der Stürmer Nummer 1 für den HSV jetzt im Rest der Saison.
Voll, also ich schließe mich dir an. Erstmal muss ich sagen, mea culpa, ich war einer von denen, die das mit Königsdörfer gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das deine Anspielung war. Unterm Strich ist das, finde ich, für den HSV ein sehr guter Fit hier. Downs passt in diese Umschaltidee von Polzin. Er ist Königsdörfer sehr ähnlich, aber hat mehr dieses reine Stürmersein, was Königsdörfer nicht hat. Diese körperliche Präsenz, auch wenn er kein krasser Kopfballspieler ist, ist er ja trotzdem eine Gefahr mit 1,92 Meter, die der Gegner ernst nehmen muss. Und das hatte ich auch immer das Gefühl, wenn ein Glatzel oder ein Paulsen mal von Anfang an gespielt haben, die wenigen Spiele, die wir das hatten dieses Jahr, dass die Gegner viel weiter nach hinten gegangen sind, einfach weil sie oder im Strafraum viel mehr im Strafraum waren, dadurch die Außenspieler Dompe und Co. viel mehr Platz hatten auf Außen. Weil du einfach diese Kopfballbedrohung hast, die bei allem Respekt, die ein Königsdörfer einfach nicht gibt. Er ist halt jetzt wahrscheinlich das Upgrade zu Königsdörfer, aber kein Ersatz für Paulsen oder Glatzel. Und da könnte der HSV theoretisch noch einen zweiten holen. Deswegen schließe ich persönlich nicht aus, dass noch ein Stürmer kommt. Vielleicht dann ein jüngerer Spielertyp oder jemand, der noch sich entwickeln kann oder so, weil du einfach vielleicht noch dieses klassische Neuner-Profil haben willst. Weil der HSV, und ich komme jetzt noch mal kurz mit ein paar Zahlen, das um zu untermalen, warum man aktiv werden musste, ist offensiv echt schlecht. Also ich habe mir das mal wir hatten ja jetzt 2 Wochen Zeit, Ben, du und ich, und mir war ein bisschen langweilig im Zug und dann habe ich mir mal ein bisschen die Offensivzahlen des HSV angeguckt und habe das mal hier mitgebracht. Also erstmal die Softfaktoren, Paulsen ist dauerhaft verletzt, Glatzel spielt keine Rolle und ist jetzt auch verletzt und Königsdörfer ist in der Bundesliga der Spieler. Von allen Spielern in dieser Liga ist das der Spieler, der die meisten Großchancen vergeben hat, mit Abstand, mit 9. Ich glaube, Platz 2 hat 5 oder so. Also er ist mit Abstand der Spieler, der am meisten Tore liegen lassen hat. Was spricht sonst dafür? Der HSV ist auf Platz 15, was erzielte Tore betrifft, mit 16. Schlechter sind nur Mainz 05, St. Pauli und Heidenheim. Was haben die drei gemeinsam? Sie stehen auf Abstiegsplätzen. Herzlichen Glückwunsch. Bei Großchancen, die man sich erspielt aus dem Spiel heraus, liegt der HSV mit 26 Großchancen auf Platz 16. Da sind nur der FCA und St. Pauli schlechter. Augsburg, Tabellenregion, Abstiegskampf. Vergebene Großchancen ist man Platz 13 mit 19. Das klingt erstmal okay, aber wer jetzt schon so ein bisschen im Matheunterricht aufgepasst hat, 19 und 26, sind nur 7 Tore dabei rausgekommen. Das ergibt 72% nicht gemachte Großchancen. Und ich habe das einmal komplett ausgerechnet für jede Mannschaft. Und da ist der HSV einfach nur besser als St. Pauli, die 77% vergeben ihrer Großchancen. Also das ist wirklich schlecht. Was man dem HSV andersrum zugute halten muss, bei Pfosten- und Lattentreffern ist man Platz 4 mit 8 Stück. Auch da hat Ransford Königsdörfer und auch Ryan Philipp unter anderem haben da sehr zu beigetragen, dass man bei auf diese 8 Stück, auf diese 4, auf diese 8 Stück kommt. Auf Platz 4 in der Liga. Aber man musste einen Stürmer holen, oder, Bent?
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also es ist einfach genau die Baustelle. Und also es ist schwer vorstellbar, dass sich Downs jetzt auch in diese Sturmflaute noch so einfügen wird, weil dann, also da hast du wirklich ein Problem. Und da brauchst du auch wirklich noch, wie du gerade gesagt hast, noch einen dazu. Ich hoffe einfach, dass das, was sich in diesen Statistiken verbessern wird, weil so wie du das jetzt vorliest, das klingt echt brutal zum Teil, ne? Gerade auch, wenn man so ein paar individuelle Zahlen sich da anschaut. Und man stelle sich mal vor, diese Baustelle gäbe es nicht. Der HSV wäre vermutlich in einem gesicherten Mittelfeld, wenn man einfach nur einen mittelmäßigen Sturm hätte oder zumindest mittelmäßige Zahlen. Das ist echt bitter. Ja, vielleicht gehen wir weiter. Wir befinden uns im Wintertransferfenster und auch auf der Abgangsseite hat sich in den vergangenen Wochen ein bisschen was getan. Jonas Meffert ist nicht mehr Spieler des HSV, sondern wechselt fest zu Holstein Kiel. Der Transfer hatte sich vor der Winterpause auch schon so ein bisschen abgezeichnet. Meffert hat beim HSV sportlich keine allzu große Rolle mehr gespielt, kam nur zu wenigen Einsatzminuten und nun kehrt er zurück zu seinem Ex-Verein von der Kieler Förde. Der HSV soll laut Bild eine Ablösesumme von 250.000 Euro kassieren, zahlt dann Meffert ebenfalls laut Bild auch noch eine kleine Abfindung. Und ja, was bleibt? Meffert war Teil des Kapitän-Dreiergespanns, gemeinsam mit Paulsen und Capaldo und hinterlässt da jetzt eine Vakanz. Vielleicht mal gefragt, Tim, wen würdest du dir da als neuen Co-Kapitän wünschen, anstelle von Meffert?
Relativ schnell gesagt. Er hat heute den Spieltagscheck beim HSV gemacht auf YouTube und hat auch da darüber gesprochen, dass er sich selber als Leader sieht und dass die Coaches ihn auch als Leader sehen. Und dann denke ich mir so, wenn du ein Anführer sein willst, dann führ an. Daniel El-Fadli bitte zum dritten Kapitän machen.
Unterstreiche ich genauso. Er hat sich ja nach dem Spiel gegen Frankfurt auch vor die Nord gestellt und hat noch ein paar Sätze gesagt und in den Kommentaren darunter stand unser Kapitän. Ja, außerdem steht seit heute fest, dass Daniel Peretz nicht länger dem Kader des HSV angehört. Peretz wird vom FC Bayern weiter verliehen als den FC Southampton, von dem Downs gerade kam. Auch dieser Wechsel kommt jetzt nicht mehr so richtig überraschend. Peretz hat schon im Herbst öffentlich gesagt, dass er mit seiner Reservistenrolle beim HSV echt unzufrieden ist und hat quasi auch schon selbst laut über einen Leihabbruch nachgedacht. Sein Stammverein FC Bayern hat dem auch nicht so wirklich widersprochen. Also man hätte schon von weitem kommen sehen, dass da dass das jetzt passieren würde, dass sich die Wege trennen im Winter. Nach dem Jahreswechsel hat er am Volksburg dann auch nicht mehr am Teamtraining teilgenommen. Hier und da war von einem Streik zu lesen. Tim, was hältst du davon, dass er sich da vielleicht den Einheiten so ein bisschen verweigert haben könnte?
Ha, schwierig. Aus Sicht des HSV finde ich es doof. Aus Sicht von einem moralischen, denkenden Wesen finde ich es auch nicht richtig. Aus Sicht von einem Sportler kann ich es verstehen, weil stell dir mal vor, ihm fliegt dann einer in die Beine und er verletzt sich und die Leihe zu Southampton ist vorbei oder ist dahin, weil er einfach verletzt ist. Da wird wahrscheinlich auch der Berater ihm zugeraten haben, nicht mehr weiter zu trainieren, damit das nicht passiert. Normalerweise stellt ein Verein ja auch Spieler in so einer Situation frei. Jonas Meffert war ja auch direkt zum Trainingsstart freigestellt. Im Januar bei Peretz war das nicht so, weil der HSV gesagt hat, ja, Moment, wir müssen das erstmal ausverhandeln und wir wollen auch erstmal gucken nach Ersatzkandidaten und hast du nicht gesehen. Zumindest der letzte Punkt mit den Ersatzkandidaten hat man ja jetzt dann nicht gemacht. Da sucht man jetzt weiter erstmal. Hannes Hermann ist ja jetzt erstmal die Nummer zwei, zumindest für den Samstag und wahrscheinlich auch für den Dienstag, weil ich bezweifle, dass man bis dahin einen Ersatztorhüter hat. Ja, also ich kann es aus Sportlersicht irgendwo verstehen. Ich kann aber auch Merlin Polzin verstehen, wenn er sagt, ey, wir haben hier einen Vertrag unterschrieben und wir dachten, der wird eingehalten. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, das Problem ist einfach an der ganzen Situation, dass es für Daniel Peretz wirklich der allerletzte Strohhalm ist. Und ich glaube, damit übertreibe ich nicht. Weil der saß jetzt 2,5 Jahre bei München auf der Bank, hat sich jetzt beim HSV, und das sage ich jetzt sehr zynisch und ohne Disrespekt gegen Daniel Heuer-Fernandes, gegen den Torhüter, der aus der zweiten Liga kam, nicht durchgesetzt und wagt jetzt wahrscheinlich seinen letzten Anlauf in England, ob er nochmal irgendwo Stammtorhüter wird. Und wenn das auch nicht klappt, gehe ich davon aus, dass er einfach irgendwo auf einer Bank versauern wird, ehrlicherweise. Und ich glaube, dass er deswegen zu drastischen Mitteln gegriffen hat, um das zu erreichen. Und ich bin einfach, ich glaube, was bei mir am Ende jetzt überwiegt, ist einfach die Erleichterung, dass dieses Missverständnis aufgelöst ist. Oder wie ist es bei dir?
Ich muss sagen, dass ich diesen ganzen Transfer irgendwie von vornherein komisch fand, weil eigentlich absehbar war, dass Peretz sich nicht auf die Bank setzen werden würde oder dass er auch den Anspruch hat, beim HSV Stammtorwart zu sein. Und er hat immer mit wirklich sehr guter Konkurrent zu tun gehabt. Ne? Bei den Bayern war es Manuel Neuer, war es dann auch Urbig. Und ja, wir wissen alle, was wir an Ferro haben, was für ein guter Torwart er ist. Und vielleicht hat sein Berater da auch nicht gut genug hingeguckt und hat nicht gesehen, okay, du triffst da auf einen wirklich guten und gegen den musst du dich erstmal behaupten. Du kommst da nicht hin und spielst sofort. Das hätte man ihm vielleicht vorher klarer kommunizieren müssen, weil er ja auch selbst nochmal gesagt hat, dass er damit gerechnet hat, dass er spielt. Und ja, dieses ganze Kapitel es wirkt irgendwie so ein bisschen unangenehm. Also vor allem für Perez, der mit dem HSV nichts Gutes verbinden wird, wahrscheinlich nie wieder. Und ja, man hat vielleicht in den DFB-Pokalspielen gegen Kiel hat man das in Ansatzweise gesehen, dass er bestimmt auch ein guter Torwart ist. Aber wie es für ihn jetzt weitergeht, finde ich auch spannend. Also werde ich mir irgendwann nochmal angucken. Und ja, du hast gesagt, der HSV muss jetzt auch da noch eine Kaderlücke füllen, die vielleicht jetzt nicht so. Sicherlich nicht mit Hermann und Dickes da jetzt als Leute hinter Fernandes in den Rest der Saison gehen. Und wer da vielleicht in Frage kommt, kann man, glaube ich, schon mal sagen, besprechen wir in der nächsten Woche. Da haben wir schon was vorbereitet. Und ja, schauen wir nochmal weiter. Raif Adam, Spieler, der jetzt wahrscheinlich vielen HSV-Fans erstmal nichts sagen wird, aber der ist vom HSV zur SV Elversberg gewechselt, ein Spieler aus der U21. Ein etwas kurioser Transfer, weil Adam beim HSV keinen einzigen Profi-Einsatz hat, auch nicht im Kader war. Auf der anderen Seite sind Wechsel aus der vierten in die zweite Liga im Winter nicht so ungewöhnlich. Wir erinnern uns zum Beispiel an Elias Saad, der das erfolgreich gemacht hat, damals aus Norderstedt zum FC St. Pauli, der damals noch Zweitligist war. Und ja, Adam hat bisher für den HSV 2 in der Regionalliga Nord gespielt, 13 Torbeteiligung in 21 Spielen. Das ist gut. Das ist auch für die Regionalliga allerdings kein Spitzenwert. Und ja, man muss irgendwie schon davon ausgehen, dass die SV Elversberg Scouts regelmäßig zu Spielen des HSV-Nachwuchs schickt. Also Otto Stange ist leihweise in Elversberg, Lukas Poremba ist in Elversberg, Raif Adam geht es nach Elversberg und mit Maurice Boatje ist sogar noch ein weiterer Spieler aus der HSV U21 bei der SV Elversberg im Gespräch. Also da baut ihr so eine kleine HSV-Trainingsgruppe Saarland gerade auf. Oder wie siehst du das, Tim? Das ist schon auffällig, oder nicht?
Ja, Nils Ole Burg scheint HSV-Fan zu sein. Auf jeden Fall. Nein, ich finde, es spricht sehr für die Jugendarbeit des HSV in der vierten Liga, zumindest für das Niveau zweite Liga, wo Elversberg sich einordnet, dass man da eine gute Arbeit macht. Dass diese Jungs da hinkommen. Poreba ist ja auch Stammspieler, oder Poremba sagt man ja. Stange jetzt noch nicht. Da hatten wir natürlich alle jetzt durch den Ebnu-Talib-Abgang gehofft. Jetzt haben sie einen neuen Stürmer von Hoffenheim 2 verpflichtet aus der dritten Liga. Muss man jetzt mal schauen, wie viel Otto jetzt wirklich spielt. Aber grundsätzlich hat Elversberg, um jetzt nochmal vielleicht auf Raif Adam zu kommen, Elversberg hat sich als gute Adresse für junge Spieler ausgewiesen. Für einen Spieler, du hast es gesagt, der keine Profiminute hat, sind 400.000 Euro, finde ich, sehr gutes Geld. Und die Rückkaufoption, die der HSV hat, finde ich eine sehr gute Lösung und auch, ich finde die auch nicht so teuer. Also ich finde 2 Millionen, wenn der sich jetzt wirklich gut entwickelt bei Elversberg, vielleicht in den nächsten 1,5 Jahren und da zu einer richtig guten Top-Option reift und du ihn dann dir vielleicht zurückholst als zweite Reihe Außenstürmer, ist 2 Millionen eigentlich doch fast schon Schnäppchen, oder?
Ja klar, also wenn du ihn dir zurückholen kannst. Ich weiß es nicht, nachher geht er sozusagen für eine noch höhere Summe woanders hin und dann guckst du in die Röhre und da ist wieder so ein Spieler, den sie ausgebildet haben, aber ja, man wird es sehen.
Da kann ich dich aber beruhigen, es ist marktüblich meistens. Ich habe mich extra vorher informiert bei diesen Rückkaufoptionen, dass A, muss der HSV vorher gefragt werden, bevor der Spieler weiterverkauft wird. Und meistens gibt es in diesen Verträgen dann Klauseln, dass der HSV dann zu 20% beteiligt wird oder so und dass damit diese Rückkaufoption verkauft wird. Also Elversberg kann jetzt nicht einfach den nach Nürnberg verkaufen oder nach, keine Ahnung, nach Freiburg oder so, ohne dass der HSV daran verdient. Also Hamburg wird, solange sein Vertrag bei Elversberg läuft, so oder so daran verdienen. Es sei denn, die einzige Option, wo der HSV in die Röhre guckt, ist, wenn Raif Adam ablösefrei irgendwo hingeht, kein gültiges Arbeitspapier mehr hat bei Elversberg. Aber ich gehe mal auch nicht davon aus, dass dieser Fall eintreten wird, sondern dass Elversberg schon vorhat, den gewinnbringend zu verkaufen. Und da wird der HSV so oder so, entweder holt man ihn sich zurück oder man verkauft und man wird halt beteiligt. Also ich finde so oder so, ist das ein guter Deal für den HSV,
Dann
ehrlicherweise?
freuen wir uns, wenn der 2028 für 40 Millionen nach Brighton wechselt.
Ja, richtig, dann rasten wir alle aus. Genau, ich würde mal weitermachen. Dann kommen wir nämlich, ihr kennt das Spielchen aus der Sommertransferperiode. Wir kommen wieder zu den Transfergerüchten. Sehr beliebt bei euch da draußen. Wir haben überlegt, wie wir es aufteilen, weil es sind sehr viele Gerüchte gerade. Es passiert sehr viel. Und wir haben uns entschieden, wir machen heute die Abgänge oder die möglichen Abgänge. Hat den ganz einfachen Vorteil, wir reden dann jetzt heute über HSV-Spieler, die wir beide sehr gut kennen. Zumindest bis auf einen alle davon sehr gut kennen. Und haben dann ein bisschen Zeit, uns die Gerüchte bis nächste Woche nochmal genauer anzugucken, die jetzt gerade für Zugänge sind, damit wir euch auch wirklich eine vernünftige Einschätzung geben können. Ich würde mal die ersten zwei im Duo machen, Bent, weil sie auch im Duo als Abgang gehandelt werden. Und zwar sind das Immanuel Ferrei und Noah Katterbach, weil beide werden gerade als gerüchteweise gehandelt für eine Leihe zu unseren ungeliebten Niedersachsen-Kumpanen. Aus Eintracht, aus Braunschweig, die Eintracht. So rum. Immanuel Ferrei, für ihn wäre es eine Rückkehr. Der war da eine Saison, war da wirklich ganz gut, hat es da geschafft, den HSV von sich zu überzeugen, hat das aber nie wieder abgerufen seitdem. Er hofft sich jetzt vielleicht ein bisschen, wenn er nach Braunschweig zurückgehen würde, an diese alte Zeit anknüpfen zu können. Und bei Noah Katterbach ist es, glaube ich, ein reines, er braucht Spielzeit und Braunschweig hat einen Need auf linker Außenverteidiger. Bent, ich frage dich, wie sehr von 0 bis 100% würdest du die beiden vermissen jeweils? Für wie realistisch hältst du es, dass dieser Abgang zustande kommt nach Braunschweig?
Ja, bei beiden jeweils 10%, muss ich leider so offen sagen. Und wie wahrscheinlich halte ich das? Für beide wäre es, glaube ich, das Richtige. Also Ferrei war ja auch schon mal in Braunschweig und Katterbach hat es auch schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Und ich kann das trotzdem nicht einschätzen, wie realistisch das ist. Deswegen sage ich einfach mal 50%. Das ist immer so der Smart Move für mich, zu sagen, wenn es halt wirklich offen scheint. Deswegen 50% für Ferrei, 50% für Katterbach.
Für den Move habe ich mich auch entschieden. Beim realistischen habe ich auch 50% jeweils. Beim Vermissen habe ich bei Katterbach genau wie du 10%. Bei Ferrei habe ich sogar 25%. Einfach weil es dann für mich bedeuten würde, dass dieses Kapitel endgültig wahrscheinlich vorbei ist beim HSV. Und Ferrei, ich habe es hier öfter schon mal gesagt im Podcast, ist ein Spieler, wo ich immer gehofft habe, dass da noch was kommt. Da war ich so ein bisschen wie die Fans von Stranger Things jetzt da draußen, die gehofft haben, dass heute Nacht noch eine neunte Folge kommt, zu denen ich natürlich nicht gehört habe, um Gottes Willen. Ich habe immer gehofft, dass noch was kommt und ich sitze jetzt hier gerade mit der Realisation, dass keine neunte Episode Ferrei kommt. Und deswegen, wenn das passieren würde, und deswegen sage ich 25%. Dann machen wir mal weiter. Ein Spieler, sind jetzt auch wieder zwei Spieler. Ich mache die einfach auch jetzt einfach beide im Paket, weil bei den beiden passt folgender Fakt: Sie sind beide letztes Jahr zum HSV gekommen, haben in der zweiten Liga auch öfter mal gespielt. Man hatte auch das Gefühl, das sind zwei Spieler, die in den Kader gehören und die jetzt gar keine Rolle mehr spielen. Das ist einmal Emir Sahiti, bei dem gibt es keinen konkreten Verein, bei dem gibt es einfach nur Gerüchte um die Saudi Pro League, was ja so, glaube ich, das Standardgerücht um jeden europäischen Profi ist. Aus einer Top-5-Liga, der irgendwie nicht mehr gesetzt ist, aber auch irgendwie keinen Markt in dieser Liga zu haben scheint und Geld verdienen will, dann kommt ja immer die Saudi Pro League irgendwie aus der Ecke. Und bei Silvan Hefti geht es sogar wohl nach Medienbericht, ich berufe mich hier auf einen Medienbericht von der Bild-Zeitung, um eine Vertragsauflösung. Also da geht es gar nicht mal darum, einen Verein zu finden, wahrscheinlich weil der Vertrag auch zu lange läuft und man keinen Verein finden würde. Und ich das Gefühl habe, dass man, was übrigens auch für Ferrei und Katterbach gilt, die Gehälter einfach einsparen möchte. Und Hefti deswegen so schnell wie möglich vom Bezahlscheck loswerden will. Bent, gleiche Frage wie bei den anderen beiden. Wie sehr würdest du sie vermissen und für wie realistisch hältst du die Abgänge?
Ich mache erstmal Sahiti, ich würde sagen so 15%. Er ist eigentlich ein Spieler, der mir auch gut gefallen hat, phasenweise, auch gerade zu Zweitliga-Zeiten. Und ich habe nicht so richtig verstanden, warum er dann plötzlich auch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Wir sehen die Trainingseinheiten nicht. Das ist ein Satz, den ich hier häufiger sage. Wir wissen nicht, warum er sich plötzlich nicht mehr empfohlen hat. Deswegen 15%. Würde ich ihn vermissen und für wie wahrscheinlich halte ich das, dadurch, dass es ja auch kein so richtig konkretes Gerücht gibt, muss ich hier wieder so auf die 50, 60% gehen. Ich halte es schon für eher wahrscheinlich, dass er gehen wird, wenn es ein passendes Angebot gibt. Nun hat er ja gegen Kiel, glaube ich, auch nochmal gespielt, hatte da auch irgendwie vernünftige Aktionen. Ob er nochmal rankommt, ich wage es zu bezweifeln. Deswegen würde ich sagen, 50, 60% die Wahrscheinlichkeit. Und bei Hefti, also Gefühlt ist er auch schon gar nicht mehr so richtig als HSV-Spieler präsent bei mir. Ich sage immer so 5%, ohne da jetzt irgendwie jemandem zu nahe treten zu wollen. Ist auch ein Transfer, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat, muss man sagen. Und ja, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass der Vertrag aufgelöst wird? Ich sage mal nur so 30%, weil er hätte ja auch schon Möglichkeiten gehabt, den Vertrag vorher auflösen zu lassen oder sich mit dem Haus auf eine Vertragsauflösung zu einigen, so ist es korrekt. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht auch noch eine Weile entweder aussetzt oder vielleicht auch versucht, nochmal ranzukommen. Man hat auch schon die wildesten Dinge gesehen, dass Spieler dann plötzlich wieder Rollen gespielt haben, die man ihnen nicht zugetraut hat. Deswegen gehe ich immer auf diese Zahl, ohne es natürlich jetzt auch genau zu wissen, wie wahrscheinlich die allermeisten nicht.
Ja, liebe Grüße in die Häuser Ramos und Jatta an der Stelle, ne? Ja, fange ich mal mit Zahiti an. Vermissen habe ich, ist ähnliche Begründung wie Ferrei, 25%. Ich habe mir deutlich mehr erhofft und müsste dann einsehen, dass es nicht mehr so ist. Realistisch, genau wie du, 50%. Bei Hefti gehen wir ein bisschen auseinander, nicht beim Vermissen, da sind wir genau gleich mit 5%. Ich glaube aber ziemlich stark daran, dass das darauf hinauslaufen wird. Ich glaube, man wird sich. Wird da wahrscheinlich auch jetzt HSV nochmal einiges an Kohle in die Hand nehmen müssen, ehrlicherweise, und eine teure Abfindung bezahlen. Aber ich glaube, dass der HSV einfach sich nicht nochmal das, eine Causa Öztunali, haben wir beide ja im Vorgespräch auch drüber geredet, dass der immer noch im Kader ist und immer noch, du hast es gesagt, ein Top-10-Verdiener ist im
Ich meine
Kader.
das, also ohne
Ja,
es genau
der
zu
kann
wissen,
gut
aber
sein.
ja.
Auf jeden Fall ein Top-Verdiener, Top 15, Top 20 mindestens wahrscheinlich. So, und deswegen glaube ich, dass der HSV alles tun wird und im Zweifel auch ein paar Euro mehr zahlen wird, einfach nur, damit es nicht eine zweite Causa Öztunali wird. Und deswegen halte ich die für realistisch und sage 90% tatsächlich. So, Bent, und dann ist es endlich wieder soweit. Es geht weiter mit der Bundesliga. Und es passiert was, worauf wir alle wieder keinen Bock haben. Alle 2 Wochen passiert das, aber wir haben alle keinen Bock drauf. Ein Auswärtsspiel.
Genau,
Führ uns
16.
doch mal rein.
Spieltag, der Auftakt ins Punktspieljahr 2026 und der HSV ist zu Gast beim SC Freiburg, der vor dem Wochenende auf dem 9. Platz steht mit 20 Punkten und einer ganz und gar ausgeglichenen Bilanz. Das hat kein anderer Verein, 5 Siege, 5 Niederlagen und 5 Remis. Freiburg und der HSV standen sich bislang in 14 Pflichtspielen in Liga und Pokal gegenüber. Davon gewann der HSV 16 und Freiburg 10. Der letzte Sieg des HSV gegen den SCF datiert vom April 2018, also kurz vor dem Abstieg. Da gab es in Hamburg einen 1-0-Erfolg und das Tor schoss Luis Holtby. Ja, in der Zwischenzeit ist der Sportclub Freiburg, dem Hamburger Sportverein, das muss man so deutlich anerkennen, meilenweit enteilt zwischendurch. Man traf sich nur noch im DFB-Pokal. Da ist halt immer verloren und ist Zweitligist geblieben, während Freiburg wirklich in Höhen aufgestiegen ist, die man diesem Verein vor 20 Jahren nicht zugetraut hätte. Die standen im Pokalfinale, die haben mehrfach die Bayern geschlagen, die sind im Europapokal zu Juve gefahren, die haben mehrere Saisons in Folge um die Champions League gespielt und sind natürlich am Samstag auch klarer Favorit. Kurzer Kadersituation beim HSV noch. Die Pressekonferenz war heute. Wir nehmen am Donnerstag auf. Rayan Philipp, Fabio Baldé, Aboubakar Soumahoro und Anzi Suhun fallen angeschlagen bzw. krank aus. Und dafür kehrt Alexander Rössing-Ledesit, der sich ja im Dezember Muskelfaserriss zugezogen hatte und dann auch krank war, der kehrt zurück in den Kader. Höchstwahrscheinlich nicht in die Startelf, weil auch Jean-Luc Dompé dem Vernehmen nach wieder fit sein soll. Und ja, der HSV deswegen ein bisschen stärker, als er gegen Eintracht Frankfurt die Saison beendet hat, was jetzt die Kaderbreite angeht.
Danke dir, Ben, für den Überblick. Und jetzt haben wir was ganz Tolles für euch vorbereitet. Freue mich sehr, dass das geklappt hat, denn wir haben ja schon öfter erwähnt, wir würden gerne mehr Gäste in diesen Podcast holen per Einspieler und werden das jetzt wahrscheinlich häufiger mal tun in Vorschau auf die jeweiligen Spiele. Und es freut uns sehr, dass wir Patrick vom Spotcast aus Freiburg gewonnen haben. Den Podcast verlinken wir euch auch in der Folgenbeschreibung. Hört da gerne mal rein. Die Jungs machen wirklich großartige Arbeit über den SC Freiburg und genau deswegen ist das das Stichwort, denn wir wollen jetzt natürlich auf den SC Freiburg auch noch mal kurz schauen. Und was es über den SC Freiburg so zu wissen gibt für das Spiel morgen, das erzählt euch jetzt Patrick selber.
Schönen guten Morgen aus Freiburg nach Hamburg, aus einem sehr stürmischen Freiburg, um ehrlich zu sein. Das soll sich wohl bis morgen legen. Allerdings war mein persönlicher Hauptgedanke vor dem morgigen Spiel, ob ihr überhaupt anreisen könnt. Ich denke, bis eure Folge veröffentlicht wird, dürfte das geklärt sein. Und ich meine, es ist jetzt Freitagmorgen. Hätten wir von solchen Problemen gehört, wären die wahrscheinlich schon durch die Medien gegangen. Aber es ist auf jeden Fall, es sind spannende Tage. Und ich frage mich, ob das Auswirkungen aufs Spiel hat, weil so eine nicht ganz komfortable Anreise, wie ihr sie wahrscheinlich haben werdet, ist auf dem Niveau, das die Bundesliga inzwischen in solchen Bereichen hat, wahrscheinlich nicht ganz gewohnt. Bin gespannt, was das mit eurer Mannschaft macht. Jetzt bin ich aber natürlich hier in der Aufnahme, um was über Freiburg zu sagen und mache das sehr, sehr gerne. Schicke liebe Grüße auch nach Hamburg. Freue mich, dass wir vom Spotcast Freiburg aus hier was beitragen dürfen. Und gebe euch jetzt einen kurzen Abriss über die aktuelle Situation. Freiburg spielt bekannterweise eine Saison mit Dreifachbelastung mit der Europa League und dem DFB-Pokal. Und besonders in den beiden Pokalwettbewerben spielt man auch eine Saison, die sehr viel Freude macht. Also in der Euroleague ist man auf Kurs Top 8. In der Tabelle hat dort noch kein Spiel verloren. Auch richtig coole Highlight-Spiele gehabt, wie zu Hause gegen Basel und in Nizza. Im Pokal ist man im Viertelfinale, wird dort im Februar in Berlin spielen bei der Hertha und versuchen, der wieder den Traum vom Finale im Olympiastadion zu vermiesen. In der Liga ist es etwas zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Man hatte einen sehr schlechten Start in die Saison mit einer Niederlage gegen Augsburg und einer sehr derben Niederlage bei euren Mitaufsteigern aus Köln. Und dann hat man sich so ein bisschen reingekämpft eher in die Saison als reingespielt. Sehr viel solide gemacht, versucht erstmal Stabilität reinzubekommen und das war dann über sehr, sehr weite Zeiten nicht so richtig spaßig. Und die Entwicklung ist jetzt aber gegen Ende des Jahres 25 deutlich besser geworden. Man hatte ein sehr gutes Heimspiel gegen Dortmund, wo man einen späten Punkt geholt hat. Ich habe gehört, solche Geschichten kennt ihr mit späten Punkten gegen Dortmund. Und hatte dann vor allen Dingen direkt vor der Winterpause noch ein Highlight-Spiel in Wolfsburg, wo man in einem sehr, sehr verrückten Spiel 4-3 in Wolfsburg gewinnen konnte und damit dann in die Winterpause gegangen ist, ohne großartig nach unten gucken zu müssen. Das ist eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren häufiger gab. Diese Saison sah es erstmals seit längerem so aus, als könnte es Phasen geben, in denen das anders wäre. Aber jetzt steht man so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle, womit ich persönlich sehr gut leben kann, wenn es in den Pokalwettbewerben weiterhin so toll läuft. Dann kann man so eine Bundesliga-Saison auch mal so ein bisschen Eintracht-Frankfurt-Style solide wegspielen und sich mehr auf Europa konzentrieren. Unsere Schlüsselspieler, wollte ich noch drauf eingehen, sind zumindest Ende des Jahres 2025 eindeutig Johan Mansambi und Yuito Suzuki gewesen. Seit die beiden nämlich konstant zusammenspielen im Oktober, hat sich die Attraktivität des SC-Spiels verdoppelt, wäre zu wenig. Es hat sich exponentiell gesteigert. Die beiden machen sehr, sehr viel Spaß. Mansambi vor allen Dingen mit unfassbar viel rohem Talent. Ist auch erst 19. Da werden wir im kommenden Sommer wahrscheinlich über einen Rekordabgang aus Freiburg sprechen. Ich mache mir aktuell jeden Tag Sorgen, dass es doch noch irgendwelche kurzfristigen Meldungen gibt über einen Winterwechsel, weil der ist schon gerüchtet mit allen Top-Vereinen in England. Neapel gab es mal eine Meldung über konkretes Interesse. Da genießen wir aktuell jedes Spiel, das wir noch mit ihm haben. Und Yuito kam vor der Saison aus Brøndby, hat eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und hebt aber zuletzt das erste Spiel einfach auf ein komplett neues Level mit einer unfassbaren Intelligenz, wie er Offensivsituationen auflöst und auch eine Geradlinigkeit, die er reinbringt. Da hoffen wir drauf, dass gerade in so Heimspielen wie jetzt am Samstag gegen euch, weil ich glaube, das ist nicht respektlos, wenn ich sage, dass man da als klarer Favorit ins Spiel reingeht, aus Freiburger Sicht nach den letzten Jahren und um ehrlich zu sein, auch ein bisschen mit eurer Auswärtsbilanz. Da hilft es einfach sehr, dass man inzwischen Spieler im Zentrum hat, die da Situationen auflösen können. Dazu ist Vincenzo Grifo zuletzt, der ewige Grifo, immer in einer guten Form gewesen, ist wieder Topscorer dieses Teams. Und zentral defensiv die wichtige Achse, vor allen Dingen aus den beiden alle Spielern, Matthias Ginter in der Innenverteidigung und Maxi Eggestein im zentralen Mittelfeld, die so für die Grundstabilität im Team sorgen. Das sind so die wichtigsten Spieler im Kader. Und ich denke, nach dem, was ich vom HSV diese Saison gesehen habe, wird es für Freiburg auch jetzt am morgigen Samstag darauf ankommen, dass man diese Kombination aus der gewonnenen Stabilität im Laufe der Hinrunde, da ist das 4-3 in Wolfsburg jetzt nicht das beste Beispiel dafür, aber ganz grundsätzlich hatte man die, und dem trotzdem nach und nach gestiegenen Spielwitz, den man sich aufbauen konnte, dass man das wieder auf den Rasen bekommt. Man hat einen, bis auf Daniel Kofi Trey, der ja tragischerweise jetzt seit 3 Jahren raus ist und bei dem es nicht so aussieht, als gäbe es jemals wieder zurück einen Weg in den Profifußball, hat man einen komplett gesunden Kader, kann also wirklich aus dem Vollen schöpfen. Bin auch sehr gespannt, weil es jetzt dann das erste Mal dieses Jahr auch richtig, richtig Härtefälle geben wird, wer es überhaupt in den Kader schafft. Und ich freue mich sehr auf den Restart der Bundesliga, auf den nicht so richtig Rückrundenauftakt, das ist ja der 16. Spieltag, aber dass es wieder losgeht. Hoffe vor allen Dingen, dass ganz viele HSV-Fans eine sichere Anreise haben werden, weil diese Bundesliga, das werdet ihr jetzt auch mitbekommen haben, nach vielen Jahren in der zweiten Liga schon auch manche Gästeblöcke hat, die nicht so viel Spaß machen. Und deswegen freue ich mich ja eigentlich auf so Spiele wie gegen den HSV und gegen Köln, dass die beiden Teams jetzt wieder in der Bundesliga sind, dass da Teams sind, die den Gästeblock auch richtig voll machen und wo man sich auch freut, dann danach in der Stadt noch auf Fans zu treffen. Deswegen hoffe ich, dass viele den sicheren Anweg schaffen. Schicke liebe Grüße ans verschneite Hamburg und ja, vielleicht hören wir uns in der Rückrunde wieder an der Stelle. Macht's gut.
So, danke dir, Patrick. Das war wirklich großartig. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wie gesagt, Podcast ist verlinkt. Schaut da mal rein und wir machen jetzt weiter. Wie kann der HSV hier erfolgreich sein? Natürlich wird das extrem schwer, einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein Auswärtsspiel ist und die Bilanz gegen den HSV spricht. Mit 2 mickrigen Punkten auswärts, aber wir gucken vielleicht mal trotzdem. Freiburg baut ihr Spiel sehr über die beiden Sechser auf, mit Eggestein und Osterhage. Und die sind auch entscheidend für die Struktur, aber auch andersrum für die Absicherung. Und hier setze ich sehr auf Nikolai Remberg und auf Albert Sambi-Lokonga, dass die den beiden auf den Füßen stehen, gerade Remberg, dass die dafür sorgen, dass die keinen Spaß haben, dass Sambi wiederum den beiden auch mal enteilt und Freiburg so die Kontrolle wegnehmen, weil Freiburg schon eine Ballbesitzmannschaft ist. Und das kann dem HSV dann schon zu Ballbesitzphasen bringen, vielleicht auch mal zu hohen Ballgewinnen. Und da sehe ich eine Chance. Genauso ist es so, dass wenn Freiburg viel den Ball hat, wovon ich jetzt mal ausgehe und ich denke mal du auch, dann werden die Außenverteidiger sehr weit nach oben rücken, was wiederum den Raum für hinter den Außenverteidigern öffnet. Ist banales Fußball 1x1, aber so ist es nun mal, wenn ein Underdog gegen einen Favoriten, das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat, spielt. Hier setze ich dann auf die Außenstürmer des HSV, dass wir vielleicht viele Bälle in die Tiefe sehen, vielleicht ja auch schon Damian Downs irgendwann im Laufe des Spiels. Und ich will den Freiburger nicht zu nahe treten, sie sind sehr erfolgreich, aber ihr Offensivspiel hängt schon sehr von Spielern wie Mazambi und Grifo aktuell ab. Nicht die ganze Saison, aber aktuell auf jeden Fall. Wenn der HSV es schafft, die beiden aus dem Spiel zu nehmen, ich denke da gerade an Capaldo, an Vuškovic, an Torunariga, dann würde Freiburg auf jeden Fall die Durchschlagskraft so ein bisschen nach vorne fehlen. Und dann hätte der HSV zumindest, je länger das Spiel 0-0 steht, auch eine Chance, das Spiel offen zu halten und dann vielleicht auch dementsprechend mit den eigenen Chancen besser hoffentlich umzugehen. Das sind so die drei Sachen. Unterm Strich merkt ihr schon, das ist jetzt nichts Ultra-Konkretes ist, was einfach daran liegt, dass es, machen wir uns keine Illusionen, ein schweres Auswärtsspiel wird für den HSV. Und die Chancen auf einen Sieg eher relativ gering sind. Und ich glaube, wir alle auch schon mit einem Punkt hier sehr gut leben müssten, wenn wir überhaupt einen holen. Also ich glaube, man sollte hier nicht reingehen mit der, du hast es gut gesagt, Bent, die sind uns halt einfach enteilt, die sind an einem ganz anderen Punkt in dieser Liga, die sind vielleicht jetzt kein, was sie zum Schluss unter Streich waren, Top-Europa-League-Team gerade, aber sie sind ein solides Bundesliga-Team und da wird es dann auswärts halt schwer für einen Aufsteiger und ich glaube einfach, dass es das wird, deswegen habe ich mich hier schwer getan, zu sagen, oh, die haben die Schwachstelle und die haben die Schwachstelle, weil sie einfach nicht so offensichtlich ist, zumindest keine, die der HSV so offensichtlich bespielen kann. Ich habe trotzdem Hoffnung, aber die habe ich sowieso immer. Würde ich sagen, Ben, reden wir doch mal über das Personal, was wir beide ins Rennen schicken würden oder was wir denken, was Merlin Polzin ins Rennen schickt. Ich überspringe wieder den Torhüter, weil an Daniel Heuer-Fernandes führt jetzt erst recht kein Weg vorbei. Hast du was? Ich frage nach deiner defensiven Dreierkette. Die war ja durchaus ein bisschen unterschiedlich in den letzten Wochen.
Also ich rechne jetzt damit, dass Capaldo spielen wird.
Ja, habe ich auch.
Dass Luka Vuškovic spielen wird.
Ja.
Und dass Daniel Lefettlich spielen wird.
Ah, spannend. Ich habe John Turunariga. Da werden wir dann am Samstag um 14:30 Uhr sehen, wer recht hat. Ich glaube einfach, dass Torunariga trotzdem aktuell gesetzt ist und El Fadli der Herausforderer eher ist, auch wenn er gegen Frankfurt gespielt hat, aber auch nur, weil Jordan sich ja verletzt hat. Deswegen bin ich jetzt vom Gefühl mit Torunariga gegangen. Das Gleiche kann man jetzt aber auch über die rechte Schienenposition sagen. Wen lässt du denn da starten? Weil auch das ist ja eine sehr umkämpfte Position.
Ich würde mit Kocheleishvili gehen, einfach weil Mikkel Bronsdijk zum Ende des Jahres dann auch gegen Frankfurt nicht mehr so den richtig guten Eindruck gemacht hat auf mich. Ja, deswegen.
Persönlich verstehe ich das. Ich glaube, Merlin Polzin hat einen Narren an diesem Franzosen gefressen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Mikkel Bronsdijk spielen wird. Mittelfeldzentrale können wir, glaube ich, auch skippen und linke Schiene, weil ich glaube, ich lese einfach mal vor, Sambi, Remberg, Muheim wird bei dir wahrscheinlich genauso auf dem Zettel
Genau,
stehen.
ja.
Viel spannender wird die Offensivreihe mit den ganzen Verletzungen. Wie sieht die bei dir aus, die Dreierreihe? Und ja auch mit dem Neuzugang.
Ja, ich glaube von rechts Fabio Vieira, Renzo Königsdörfer und links, wir haben da im Vorgespräch drüber gesprochen und haben da schon festgestellt, dass wir da irgendwie auf dieselbe Idee gekommen sind, habe ich Bakariata.
Ja, genau. Du hast es gesagt. Ich habe auch Vieira, Königsdörfer. Ich glaube einfach, dass Damien Downs noch nicht starten wird. Es würde mich überraschen. Ich würde es irgendwo cool finden, aber ich glaube es noch nicht. Und dann bin ich auch auf Bakariata gekommen, weil du hast es gesagt, Rösling-Lelisit ist zwar zurück, aber schafft noch nicht 90 Minuten. Dompe ist zurück, aber auch da gehen sie ja sehr behutsam mit ihm um, damit er bloß bitte den Rest der Saison jetzt wenigstens vernünftig durchspielen kann. Rayan Philipp hätte das hier spielen können, fällt jetzt krankheitsbedingt aus. Fabio Baldé wäre sonst wahrscheinlich die Alternative gewesen, fällt auch krankheitsbedingt aus. Und dann guckt man irgendwann aufs Callsheet und dann bleibt man irgendwann am Bakariata hängen, ehrlicherweise. Und ich fände es gerade für das, was ich meinte, mit, dass Freiburg viel den Ball haben wird, viel hochstehen wird, fände ich Bakariata sogar gar nicht so unspannend, ehrlicherweise. Weil wenn du einen mit einer langen Kante nach vorne schicken kannst und der da auf jeden Fall auch Tempo hat, das dann auszuspielen, dann ist es Bakariata. Hoffen wir mal, dass er keine Flanke in den Strafraum schlagen muss, aber abseits davon sehe ich da eine gute Chance, dass es mit Jatta ganz gut werden kann. So, Bent, was für ein Ergebnistipp gehst du in die erste Folge von 2026?
Ich bin mal mutig und tippen 1-0 Auswärtssieg für den HSV.
Jawohl. Ich mache das, was ich die letzten Wochen gemacht habe, was dem HSV, möchte ich hier anmerken, immer Glück gebracht hat. Ich tippe 1-1. Die letzten
Ja, würde
Wochen
ich
bin ich
auch
damit
nehmen.
immer sehr gut gefahren. Ja, ich auch. Ich würde aber auch deinen natürlich nehmen, logischerweise. Aber ich glaube, mit einem Punkt in Freiburg, das wäre schon wie ein Sieg gefühlt. Also das ist eigentlich, machen wir uns nichts vor. Vor der Saison, wo du das Spiel gesehen hast, auswärts in Freiburg, das war eine eingeplante Niederlage, oder?
Auf jeden Fall. Und ich meine, selbst das Testspiel, das der HSV ja unter auch ganz anderen Bedingungen, das muss man dazu sagen, vor der Saison gegen Freiburg gemacht hat, ist deutlich verloren gegangen. Aber du hast es gesagt, im Verlauf der Saison haben sie nicht die Stärke gezeigt, die sie in den vergangenen Saisons gezeigt haben, was auch nicht verwunderlich ist, weil das musste irgendwann mal passieren, dass das auch vielleicht mal nicht die Europa League ist, was ja für Freiburg auch immer noch sehr gut ist. Ein einstelliger Platz wird für die Mannschaft auf jeden Fall drin sein. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass vielleicht was gehen könnte, wenn man sie auch gerade in dem ersten Spiel nach Winterpause vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt. Deswegen bleibe ich mal dabei, vielleicht fällt es mir auch im wahrsten Sinne des Wortes dann auf die Füße. Wir werden sehen.
Das werden wir. Kein Moin Mädels jetzt an der Stelle, aber die Folge ist ja jetzt gerade auch schon eine XXL-Folge, was aber auch okay ist. Wir waren ja jetzt 2 Wochen weg. Ihr habt uns ja hoffentlich auch ein bisschen vermisst. Moin Mädels, einfach aus dem Grund nicht. Die Frauen spielen erst in 2,5 Wochen wieder. Genau, damit kann ich am Ende nur sagen, schaut doch gerne mal über den Link in unserer Folgenbeschreibung bei unseren Social Media vorbei. Wir haben uns als kleinen Vorsatz für 2026 genommen, dass wir diesen Kanal ein bisschen neu beleben wollen auf Instagram. Da wird relativ viel Content kommen in nächster Zeit. Wo wir natürlich auch auf euer Feedback gespannt sind. Schaut euch das gerne mal an. Jeder Follower unterstützt uns da. Und natürlich kriegt ihr da auch viel besser und schneller mit, wenn die Folgen online sind. Wir haben ja dadurch, dass wir das hier als Hobby machen, nicht immer einen festen Upload-Tag. Also so ein Follow lohnt sich schon, wie gesagt. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Und Ben, dann kann ich einfach nur sagen, es ist schön, dass wir wieder da sind vom Podcast.
Auf jeden Fall.
Es ist schön, dass der HSV wieder da ist. Man hat wieder Bock aufs Wochenende, man freut sich wieder, dass man was zum Angucken hat, was nicht der Afrika Cup ist, obwohl ich am Afrika Cup große Freude habe. Und ja, würde sagen, wir schauen jetzt entspannt morgen erstmal das in Anführungsstrichen Eröffnungsspiel zwischen den Dortmundern und den Frankfurtern. Und dann gucken wir, was am Wochenende beim HSV geht und gucken, was im Transfermarkt geht. ist eine sehr spannende Phase, finde ich immer, der Januar, weil du hast Spiele, du hast richtige Pflichtspiele, du hast trotzdem Transfergetue und zwar relativ viel eigentlich verglichen mit dem Sommer, weil es so komprimiert ist. Also ich würde sagen, wir genießen es einfach mal alle zusammen. Und den Anfang macht jetzt das Spiel in Freiburg. Und wenn du sonst nichts mehr hast, Bent?
Habe ich nicht.
Jawohl, dann. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.